Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Okay, kann mir vielleicht zufällig jemand mal kurz sagen, zu wie viel Prozent das vorhersehbar war, dass das passiert? Gibt es hier Leute mit Mathekenntnis? 100%! Oh gut. Meine Mathekenntnisse. Leute, ich sage euch was. Ich verarbeite heute mit euch ein Trauma und ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen gibt, der sich hier mit einklinken kann. Aber meine Erfahrungen mit Mathematik und mit Prozentrechnen sind etwas speziell. Ich hole euch mal eine Leiche aus meinem Keller. Vor langer, langer Zeit, in der Abiturszeit, da musste auch ich noch in Mathematik eine Prüfung ablegen. Das war aber nicht so krass geregelt wie heute. Ich konnte mir noch aussuchen, zu welcher mündlichen Prüfung ich mich anmelden kann. Jetzt ist es so, in meinem Kopf sind sehr viele Buchstaben und ganz wenig Zahlen. Der Zahlenraum bis 20, der erschließt sich mir noch. Da kann ich nämlich meine Finger dazu nehmen. Also 50 geht auch noch, da muss ich das irgendwie behalten, wo die Faust war. Aber so arg viel weiter geht's ehrlich nicht. Also ich bin quasi so dieses klassische Beispiel, blond, weiblich und keine Ahnung von Mathe und Physik. Zeit meines Lebens mit 5, durchgerauscht, mit Sprachen ausgeglichen. Ja, doch dann, und das war mir klar, kommt irgendwann die Abi-Prüfung und da wird's dann schwierig. Ich habe die 12. und die 13. mit Mathe-Grundkurs belegt und ist jetzt nicht so fein und wenn ihr wollt, hört weg. Eine liebe Klassenkameradin hat mich damit durchgezogen, sonst wäre das nämlich soweit auch gar nicht gekommen. Ich habe mich bemüht, Zeit meines Lebens, eine ganze Schulzeit, habe ich einen Mathe-Nachhilfelehrer nach dem anderen verschlissen. Meine Mama hat viel Geld reingesteckt, ohne Effekt, ist wirklich ganz schlimm. Tut mir auch leid um das Geld, aber so war's. Es kam also der Tag der Prüfung und ich dachte mir, ja, Silke, wie machst du das jetzt? Und wie gesagt, ich konnte es mir raussuchen und wirklich so Minimalrechnungen, die habe sogar ich noch hingekriegt. Und dann habe ich gedacht, gut, mündlich zählt prozentual viel weniger als schriftlich. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie viel weniger, weil Mathe war eben nicht so mein Ding. Aber ich wusste, wenn ich das versieb, ja, und meine anderen Noten gingen so, dann könnte ich es schaffen und ich kriege mein Abi. Gesagt, getan, ich war mit 7 Punkten angemeldet, 15 Punkte waren 1, 7 so dazwischen, dank meiner sehr guten Klassenkameradin. Und da habe ich mich also dann fürs Mündliche angemeldet. Ja, jetzt könnte man meinen, ich wäre etwas größenwahnsinnig, aber es war wirklich da ein besonderes Kalkül dabei. Denn ich dachte, na gut, wenn ich dann da stehe vor der leeren Tafel, die mir der Chris gleich da hinten hinmacht, geschwind, damit ihr seht, wie sich sowas anfühlt. Vielleicht habt ihr auch so ein komisches Bauchkribbeln, wenn ihr so eine Tafel da seht und die ist leer. Ich so mit der Kreide in der Hand, dann habe ich damit gerechnet, dass die Prüfer so ein bisschen Mitleid haben auch mit mir und sagen, oh, die Arme, die ist vielleicht total aufgeregt und so. Einfache Fragen und habe ich gedacht, gut, vielleicht könnte ich die beantworten, wer weiß. Stand also dann da und dachte, okay, 10 bis 15 Minuten wird es dauern, länger wahrscheinlich nicht, sehen wir es realistisch. Und los ging's. Ich also da rein, guten Tag, schon überall rote Flecken, weil ich wusste, es werden die peinlichsten Minuten meines Lebens. Und die peinlichsten Minuten meines Mathelehrers, der tat mir wirklich sehr leid, weil ich glaube, der wusste nicht wirklich, was da auf ihn zukam. Es ging also los, ich wurde gefragt, so mit Kurvendiskussion und Gleichung x gleich ich weiß nicht was. Und ich nahm die Kreide in der Hand und habe mir nochmal die Frage wiederholen lassen, habe dann die Aufgabenstellung an die Tafel geschrieben und das war das Einzige, was da Sinnvolles stand. Weiter kam es zu nichts. Ich stand tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, wirklich nur da und habe... Und ich wusste eigentlich wirklich, wohin gucken, aber ich wusste, ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, dann ungläubige Gesichter, aber die haben nicht so schnell aufgegeben. Das folgten noch 2, 3 Fragen, auf die wiederum nur folgten. Und es waren tatsächlich die peinlichsten 15 Minuten meines Lebens. Ich wurde wieder rausgeschickt. That was it. Ich war fertig und ich war durch und Mathe 0 Punkte. Ja! Und ich habe mein Abitur geschafft. Ja, auch mit einer mathematischen Teilleistungsstörung kann man durchs Leben kommen. Ich habe doch auch einen Beruf gelernt. Ich habe gelernt zu lernen nach der Schule. Und das ist doch auch was aus mir geworden. Das nur für alle, die vielleicht gerade etwas entmutigt sind, weil sie selber in einer ähnlichen Situation sind. Es gibt ein Leben danach. Na, da dachte ich, gut, diese Predigt mit Prozentrechnen, da muss ich mich ganz schön konzentrieren, damit ich das nicht durcheinander bringe. Und der liebe Christ, der hilft mir dabei, indem er die Folien mit diesen komischen Zahlen und Gleichungen immer in die richtige Reihenfolge bringt. Und dann geht das schon. Mit dieser Rechnerei, ne, haben wir jetzt durch. Ist nicht so meins, aber eins, trotz blond und Frau, weiß ich, 100% sind Alice. Ganz komplett, 100% sind 100%. Das habe ich auch verstanden. Und in dieser Serie geht es um den Kolosserbrief, der Paulus, hat der Mike gestern, am letzten Sonntag schön erklärt, geht es um Kolosse, so ein Provinzkaff, so vielleicht wie Metzingen oder so. Und er war nicht selber dort, er hat die Gemeinde nicht selber gegründet. So, warum schreibt er dieser Gemeinde, dass da was nicht so ganz im Lot ist? Der Paulus hat mitgekriegt, dass die Leute in Kolosse dasselbe Problem hatten wie ich, nämlich eine mathematische Teilleistungsstörung. Sie hatten die göttliche Prozentrechnung nicht verstanden. Und Paulus wollte ihnen unbedingt Nachhilfe geben, die absolut lebensnotwendig ist für Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, die Jesus als Herrn und Retter in ihrem Leben akzeptieren, die an Jesus glauben. Der Knaller ist, dass nicht nur die Leute in Kolosse Nachhilfe gebraucht haben, sondern wir im Jahr 2014 genauso in dieser Notwendigkeit stehen. Und deshalb bin ich froh, dass der Paulus uns das so ein bisschen erklärt. Und ich möchte aber vorher nochmal beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du dem Paulus ausgestattet hast mit einem klaren Blick für die Verirrungen, die in Gemeinden stattfinden können. Und dass wir auch heute noch durch diese Klarheit gesegnet sind und dass wir profitieren können von dem, was er anderen Gemeinden geschrieben hat. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass alles, was hier drin ist und hier nicht reingehört und was Ohren und Herzen verstopft, jetzt verschwinden muss. In deinem Namen, Jesus. Amen. Der Zweck des Kolosserbriefes war der. Er wollte, dass die Leute in Kolosse kapierten, dass Jesus 100% ist. Dass Jesus alles ist, was man braucht. Dass Jesus alles ist und er genügt voll und ganz. Und da schreibt er im 1. Kolosser 15, Vers 20, den ich euch vorlese, der nicht auf dem Beamer ist. Da schreibt er, was Christus für uns getan hat. Christus ist das Abbild seines Vaters. In ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Vor Beginn der Schöpfung war er da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles Sichtbare und Unsichtbare, alle Königreiche und Mächte, alle Herrscher und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und nur durch ihn besteht alles. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Mit ihm hat alles angefangen. Weil er in allen Dingen der Erste ist, war er auch der Erste, der von den Toten zu neuem Leben auferstand. Denn Gott wollte mit allem, was er ist und hat, in seinem Sohn wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Jesus ist Gott, der Erstgeborene, der Schöpfer, der Besitzer, der Erhalter, das Haupt und der Auferstandene. Lasst uns nochmal diese göttliche Mathematik miteinander auf die Reihe kriegen. Der Paulus sagt Folgendes, Jesus ist gleich 100%. Es gab in Kolosse die sogenannten Gnostiker, eine Sekte, die lehrten, dass man außer Jesus noch ein besonderes Spezialwissen braucht, eine Geheimlehre. Das war so eine Strömung wie die New Age-Bewegung, wie das sind eigentlich die Esoteriker von vor Tausenden von Jahren. Sie lebten in besonderen Zirkeln, in geheimen Bünden und vermittelten ein besonderes esoterisches Bewusstsein, endgültige Erlösung durch Selbsterkenntnis. Klingt irgendwie sehr vertraut, auch im Jahr 2014, finde ich. Die rechneten einfach etwas anders. Sie waren der Meinung, diese Message von Jesus ist gleich 100%. Die ist definitiv zu einfach. Es fehlt so ein bisschen das intellektuelle Niveau. Das kann doch nicht sein. Jesus ist gleich 100%. Dieses Niveau dieser Botschaft war too low. Und du musst noch ein spezielles Wissen erwerben, damit du, ich weiß nicht, wie viele Stufen aufsteigen kannst und tatsächlich verstehst und erlöst werden kannst, wie Gott das mit der ganzen Welt gemeint hat. Und deswegen lautete die Rechnung der Gnostiker folgendermaßen: Jesus plus etwas ist gleich 100%. Und sie haben nicht gesagt, Jesus ist null zu vernachlässigen oder du kannst Jesus vergessen. Nee, sie haben gesagt, Jesus ist schon super, also mega gut und wichtig, was der alles gemacht hat, was der alles kann und so. Und von Gott gesandt als, ich weiß nicht was, und dann brauchst du noch und dann hast du 100%. Und das sind Irrlehren. Irrlehren, vor denen Jesus uns gewarnt hat und wo es dem Paulus echt den Kamm gestellt hat. Deswegen hat er den Brief geschrieben, um Schlimmeres zu verhindern. Die kommen recht subtil daher. Sie klingen nach Wahrheit und sie schrappen doch ganz haarscharf dran vorbei. Manchmal mehr, mal weniger haarscharf. Alle Irrlehren funktionieren auf dieser Basis. Jesus ist schon in Ordnung, aber es reicht nicht. Und damit stufen sie Jesus runter. Sie nehmen ihn von seinem Thron, von dem erstgeborenen Platz, von diesem Ehrentitel, setzen ihn daneben und sagen, ja, das ist schon okay und wichtig, das ist super. Und jetzt brauchen wir aber das noch dazu, weil du alleine kriegst es nicht auf die Reihe. Das reicht nicht. Und sie wollten den Leuten in Kolosse klar machen, dass Jesus nicht der Weg ist, sondern ein Weg. Und ich finde, das klingt irgendwie genau wie im Jahr 2014, wenn man sich genauer umhört. Wie kannst du sagen, dass Jesus der einzige Weg ist? Da gibt es doch noch Buddha, da gibt es noch Allah, da gibt es doch noch Hare Krishna und wie sie alle heißen. Die haben doch alle echt auch einen guten Ansatz. Und guck, die Buddhisten, die leben tatsächlich in Frieden. Und ich glaube, dass hier der Feind, der Teufel, ganz stark schaffen kann und Zweifel sehen kann. Jesus und noch was, das gibt 100%, aber nur Jesus alleine, das reicht nicht. Jetzt können wir sagen, ja gut, das war damals und die Gnostiker, ein paar mehrere tausend Jahre liegen da zwischen uns. Aber ich glaube, die Frage, die wir uns stellen können, ist, wie groß ist denn das X in meinem Leben? Also wenn du jetzt kein X hast, Jesus, nur Jesus ist gleich 100%, dann mach die Augen zu und schnarch bitte nicht so laut. Aber der Rest, versucht da mal so in euch hineinzuhorchen. Habe ich ein X in meiner Gleichung mit Jesus? Wo füge ich dem Wort, das wir überliefert bekommen haben, die Bibel, das Wort Gottes, was dazu, weil ich denke, das reicht nicht. Ich glaube, es reicht nicht. Wo bin ich nicht ganz sicher, dass Jesus genügt? Vielleicht überall da, wo ich enttäuscht bin. Enttäuscht von Jesus, weil ich habe bestimmte Anliegen, ich habe gebetet, es ist nichts passiert. Ich bin immer noch krank, meine Ehe ist immer noch ätzend. Und ich glaube, dann gibt es so Tendenzen in uns, dann gucken wir noch ein bisschen nach Behelfskrücken. Ja? Dann schauen wir, okay, Jesus, ganz klar, ich werde mich natürlich nicht von dir abwenden, weil Jesus, du bist die Komponente in meinem Leben, bist wichtig, du bist Gottes Sohn und so. Aber vielleicht kann es ja nicht schaden, wenn ich noch was dazu nehme, das mir ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Irgendwas, was ich anfassen kann, irgendwas, was ich sehen kann. Weil Jesus, tut mir leid, ich bemühe mich, aber ich sehe dich nicht. Nach dem Motto, wenn es nichts nützt, dann kann es auch nicht schaden. Wir sind so vielen Einflüssen ausgesetzt, so vielen Strömungen und alle haben irgendwie irgendwo noch ein Korn Wahrheit und sagen, ja, das klingt doch gut, das ist okay. Und es ist ganz, ganz schwer, sich in diesem Dschungel heutzutage und damals übrigens auch, wie uns ja dieser Kolosserbrief zeigt, sich zurechtzufinden. Kann es denn so einfach sein, nur Jesus und gut ist? Oder vielleicht doch nur für den Fall, dass es nicht funktioniert, der wird es schon verstehen. Und außerdem haben wir ja auch einen Verstand bekommen, ne? Mal ein bisschen nachdenken und mal gucken, was ist so drumherum auch zu sehen. Und das hilft uns sicher auch noch weiter. Vielleicht so eine Bernsteinkette. So. Also ich arbeite in der neurologischen Rehabilitation und ich habe viel mit Patienten zu tun, die einen Schlaganfall hatten, jüngere und ältere Leute. Und ab und zu begegnen mir Patienten, die haben noch tatsächlich eine Bernsteinkette ums Handgelenk oder um den Hals. Und dann frage ich sie, das ist aber eine schöne Kette, was ist das? Ja, das ist Bernstein und die hilft gegen Schlaganfall. Ja, nun, in meiner Ausbildung, da habe ich doch auch so ein bisschen Anatomie gelernt. Und also die Vorgänge, die zu einem Schlaganfall führen, die sind hinlänglich bekannt. Und ich glaube, dass so eine Bernsteinkette sehr schön ist, weil es ein schöner Stein ist. Aber damit ist die Sache auch schon erledigt. Ein Stein ist ein Stein. Oder vielleicht die Engelskette. Das ist auch so schon längere Zeit so ein Hype, auch vor allem in der esoterischen Szene. So Engelsbücher und der Engel ist hier und der Schutzengel für da. Und die Schutzengelkiste im Schmuckladen ist gleich neben der Buddha-Kiste oder neben ich weiß nicht was. Such dir was aus und häng's noch mit dran, weil wenn es nichts hilft, ja, schaden kann es ja auch nicht. Vielleicht gehst du aus dem Haus und denkst, wenn ich diesen Engelsflügel da um meinen Hals habe, nicht weil ich es einfach schön finde, so ein Flügel, sondern weil ich denke, ja, doch, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir was auch immer. Und deswegen trage ich es. Ich glaube, dann haben wir ein echtes Problem, dann haben wir ein X in unserem Leben. Oder ein bisschen Mantra chanten. Ich meine, auch die Christen meditieren ja. Ne? Wir sind auch groß, wir Christen, wir können das total gut. Wir nehmen eine Strömung und da gucken wir sie uns an und dann denken wir, ja, das gefällt mir und das gefällt mir, aber das klingt ziemlich esoterisch und dann nehmen wir ein Kreuz, kleben es oben drauf und dann ist es christliches Yoga. Ja, habe ich auch schon gehört. Warum nicht? Kann ja nicht so viel falsch sein. Ja, da ist ja jetzt nicht mehr so viel Esoterik dran und Die Ionenlampe fürs Raumklima, ja. Die Ionen ist auch eins meiner Lieblingsdinge. Diese schönen Salzlampen, die kennt ihr, ne? So, das ist gut, wenn man die anmacht, heißt das, dann ist das gut fürs Raumklima. Ich habe sie zu Hause im Wohnzimmer stehen, weil ich das Licht so schön finde. Und wenn ich den Eindruck habe, dass mein Raumklima zu Hause zu wünschen übrig lässt, dann gehe ich zum Fenster, mache es auf und lass mal 5 Minuten Frischluft rein. Und dann habe ich dieses Raumklima verbessert. Merkt ihr, um was es mir hier geht? Ich hoffe. Mit diesen Xen, die wir da so haben, wenn wir was reininterpretieren in diese Dinge, dann nehmen wir Jesus die Ehre, die ihm allein zusteht. Eine Lampe ist eine Lampe, ein Stein ist ein Stein. Ich finde es total, ich mag Steine total gern. So Flohmärkte und so oder auf diesen Messen. Wunderbare Steine, Opale und was weiß ich nicht alles und wie sie alle heißen. Ja? Und ich denke, boah, Gott, alles das hast du gemacht, so fantasiereich, so kreativ bist du, ist das schön und ich danke Gott dafür. Und dann lese ich da unten, ja, der Opal ist gegen schlechte Laune und denke, oh Leute, ein Stein ist ein Stein und er ist großartig, weil Gott diese Vielfalt geschaffen hat. Wo baue ich mir noch so meine Krücken im Alltag? Habe ich die, wie ist das mit meinen Nehmen wir doch mal Finanzen. Na, beim Schwab, da hört es mit dem Geld auf, da schwätzt man lieber nicht so gern drüber. Das Geld gehört mir, ich arbeite dafür und so weiter. Gehe ich zu meinem Finanzberater und lasse mich vollständig von dem beraten und dann mache ich das, was er sagt. Oder im Bereich Beziehungen. Irgendwas läuft Käse und es wird nicht besser. Und dann gehe ich sofort zu meinem Paartherapeuten und sage, so, sag mir mal, wie soll ich das besser machen? Nicht, dass man die Leute nicht braucht. Also ich meine, sonst wäre ich in meinem Beruf auch irgendwie überflüssig. Ne? Das meine ich nicht. Aber die Frage ist eine Frage von Prioritäten setzen. Und der Paulus, der schreibt im Kolosserbrief, dass das X, das man da einsetzen möchte, jetzt wird es wieder mathematisch, dieses X ist gleich 0, nix, nada. X ist gleich 0. Im Korintherbrief schreibt der Paulus Folgendes. Wie steht es mit denen, die Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Warum sagt Paulus das zu denen so? Wenn wir uns die Gleichung nochmal anschauen und die wirklichen Mathekönner sind jetzt gefragt, seid mit mir, wie viel gibt denn etwas plus null? Also etwas plus null ist gleich, da leiden noch mehr mit mir, ich merke es schon. Also etwas plus null ist gleich etwas. Etwas plus null ist gleich etwas. Also etwas für den Podcast. Etwas plus null ist gleich nicht null, sondern etwas. Warum ist das so wichtig mit dieser Prozentrechnung, mit dieser göttlichen? Wenn du mit dem Herzen verstehst, dass Jesus 100% ist, dann siehst du das Leben anders, aus einer anderen Perspektive. Dann sind deine Prioritäten anders. Du musst nichts dazu zählen, damit Jesus 100% ist. Lass uns nochmal zu dieser ersten Bibelstelle gehen, die ich vorhin vorgelesen habe. Jesus ist Gott, stand da. Und wenn Jesus Gott ist, dann führt er dich. Dann kannst du dich von ihm leiten lassen, denn über ihm gibt es keine andere Instanz, die besser weiß, was mit deinem Leben los ist und noch los sein soll. Wenn Jesus der Erstgeborene ist, und hier geht es nicht darum, er ist also das erstgeborene Kind, sondern das ist dieser Ehrentitel, der Erstgeborene. Wenn Jesus der Erstgeborene ist, dann steht er auf dieser Ehrenposition. Der Ehrentitel der ganzen Schöpfung gebührt Jesus. Jesus ist Teil der Dreieinigkeit. Er war von Anfang an. Und wenn ich das begreife, dann verändert sich mein Worship, meine Art und Weise, wie ich ihn anbete, ihm, der auf dem Thron sitzt. Wir sind hier im ISF manchmal so ein bisschen schnodderig in der Sprache. Ja? Aber ich glaube, dass es wirklich hier ganz wichtig ist, so dieses Bild vom König und vom Thron sich nochmal vor Augen zu malen. Das ist nicht irgendwie was Schnodderiges, das ist was echt krass ist. Und ich bete den an, der auf dem Thron sitzt. Und da muss ich mir gut überlegen, wer sitzt da auf dem Thron? Wenn Jesus der Schöpfer ist, dann kennt er dich. Dann ist jedes einzelne Haar auf deinem Kopf gezählt, so steht es in der Bibel. Okay, da ist man bei dem einen oder dem anderen ein bisschen schneller fertig mit Zählen, das kann schon sein. Aber ich glaube auch, dass es für jedes verloren gegangene Haar eine Verlustmeldung im Himmel gibt und dass Gott darüber Bescheid weiß. Er kennt jedes Detail deines Lebens, letztlich ist das Bild dafür. Er kennt jedes Detail deines Lebens. Der ist so nah dran an dir, wie niemand sonst. Wird es dann nicht ein bisschen leichter mit meinem Alltagskram? Wenn Jesus der Besitzer ist von allem, wenn ihm alles gehört, dann kann ich loslassen, weil ich weiß, dass er der Besitzer ist und bei ihm die Sache in guten Händen ist. Und da möchte ich euch ein persönliches Beispiel kurz geben. Ich singe ja sehr gern und bin noch in einem Chor. Dieser Chor ist wirklich sehr speziell und sehr, sehr gut, wie ich finde. Er ist wirklich richtig gut und ich bin wirklich total stolz, dass ich da mitsingen darf. Und das gibt mir wirklich, wirklich viel, das Singen da, das macht so ein Gefühl ungefähr so. So ist das. Nach so einem Chorwochenende, nach so einem Konzert, es ist der Oberknaller, wirklich. Und jetzt hatte ich so im letzten halben Jahr, habe ich zum ersten Mal so in mir so gespürt, gib's auf, gib's her. Und meine natürliche Reaktion ist, ich glaube, ich habe einen Ohrwurm. Das kann ja wohl nicht sein. Und habe das auch weggeschoben. Aber es kam immer wieder. Und es kam dann irgendwann so, dass ich es mal zugelassen habe, diesen Satz da mal so stehen zu lassen, habe ich mir das mal so angeguckt. Lass es bleiben jetzt. Das ist vorbei. Es ist überhaupt nicht vorbei, es ist echt geil. Und dann nach einiger Zeit kam es dazu, dass ich näher an diesen Satz ran konnte. Und irgendwann habe ich diesen Satz mal so angefasst. Was wäre denn, wenn? Ja. Und nach einiger Zeit dachte ich, na gut, davon würde die Welt zumindest nicht untergehen, meine auch nicht, sterben werde ich auch nicht. Ich werde wahrscheinlich Tränen zerdrücken, aber mein langes, langes Leben sagt mir, auch diese Tränen werden irgendwann mal versiegen. Und dann habe ich diesen Satz tatsächlich mal so ein bisschen näher an mich rangelassen und bin mal so eine Weile mit dem rumgelatscht. Nun gut, um es kurz zu machen, am Ende vom Jahr werde ich mein letztes Konzert da mitsingen. Und es ist inzwischen so, dass ich es hergeben kann. Das ist echter Knaller, weil das wäre wirklich das Letzte gewesen, was ich hätte hergeben wollen. So. Und jetzt kann ich es hergeben, weil ich weiß, dass Gott das gut in der Hand hat. Jesus hat das gut in der Hand und der Heilige Geist wird mir irgendeinen Trost spenden, dass ich das gut verschmerzen kann. Aber es war so ein Prozess, also diese Loslassgeschichte, da bin ich nicht ganz so ein Spezialist. Ich brauche so meine Zeit. Ich muss erst mal das angucken und dann muss ich mal näher hingehen und dann muss ich es anfassen und dann muss ich mal gucken, wie sich's anfühlt. Und Gott weiß das. Das ist total cool. Gott kennt mich durch und durch. Da kann mir nicht einfach die Kündigung von dem Ding so auf den Tisch knallen. Da kriegt er zuerst mal Widerstand. Aber so war es irgendwie, ging Gott mit mir diesen Prozess und ich kann es jetzt hergeben. Ich werde Tränen zerdrücken, aber ich weiß, sie werden auch versiegen. Und ich bin gespannt, nachdem ich das dann so auch für mich festgemacht habe, okay, I give it, was da nächstes Jahr passiert. Vielleicht passiert auch nichts. Die frei gewordene Zeit, da atme ich ein und aus und ist auch gut. Aber Gott kennt mich und ich bin eigentlich sicher, dass es gut wird, dass mir alle Dinge zum Besten dienen und bin trotzdem gespannt. Aber es ist nicht immer so leicht, aber es lohnt sich. Wenn Jesus der Erhalter von allem, dann ist auch politisch Erhalter gemeint und wirtschaftlich Erhalter gemeint. Und die Situation, die es hier in unserer Welt gerade so zu bestaunen und betrauern gibt, die kennt Jesus. Und wenn er der Erhalter ist, dann weiß ich, wer die Welt hält. Er weiß, wie es weitergeht. Und wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dann gibt es für mich eine total andere Sicht auf Gemeinde an sich. Dann ist es nicht Mikes Gemeinde, dann ist es nicht, wer auch immer, Leos Gemeinde oder was haben wir da noch? Heute war Listhallen-Gottesdienst, die ganzen vielen verschiedenen Gemeinden, die sich dort zusammengefunden haben. Dann ist nicht die Gemeinde von Pastor Kirschenmann oder von, mir fällt gerade kein anderer Name ein. Dann ist Jesus der Chef dieser Gemeinde. Das gibt einen coolen Blick. Und das, was ich hier tue und liebe, ich liebe es ICF, aber ich liebe es vor allem, weil ich spüre, dass hier, ich bin jetzt hier, wirklich Jesus der Chef von dieser Gemeinde ist und dass Mike und Bibi da auch ungeheuren Wert drauf legen und ich liebe es. Wenn Jesus der Auferstandene ist, dann gibt das Hoffnung für mein Leben. Dann geht es in meinem Leben weiter und er kann tote Dinge in meinem Leben wiederbeleben. Und wenn er lebendig ist, und ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wann kommt denn jetzt endlich 100% lebendig, ist ja unser Thema, da ist es. Wenn er lebendig ist, dann heißt das, dass ich auch lebendig sein darf. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und Jesus lebt zu 100%. Also darf ich auch zu 100% lebendig sein. Und wenn ich das begriffen habe, so in meinem tiefsten Inneren, also hier auch, so mit meinem ganzen Sein, und wenn ich weiß, dass Jesus die ganze Fülle ist, dann hat das tatsächlich Auswirkungen auf mein Verhalten, auf meine Denkweisen und so meine Sicht auf das Leben im Allgemeinen. Aber manchmal behandeln wir Jesus so wie diese altehrwürdige Dame, die jetzt gleich hier erscheinen wird. Ladies and Gentlemen, the Queen of England. Ist nicht meine Oma, sieht ihr auch nicht ähnlich. Aber die Queen von England wird von ihrem Volk verehrt. Sie hat eine Ehrenposition inne. Und wenn sie durch die Straßen fahren mit Prozession, dann wird gefähnelt und Hurra gerufen und es gibt Stau in der Stadt und es gibt gute Paraden und sie jubeln ihr zu und sie schätzen sie und respektieren sie. Was wäre aber, wenn diese Queen am nächsten Morgen aufsteht und sagt, Leute, we're seeing in the creek. Da wäre die Sache anders, da würde das Volk sagen, stopp, Ma'am, Your Majesty, das geht nicht, dass du das entscheidest. Du bist zwar unsere Königin und wir ehren dich, aber entscheiden tut das Parlament. Du hast keine Macht, das zu entscheiden. Die Queen repräsentiert und sie hat diese Ehrenposition, aber sie hat keine Macht. Sie ist einfach eine schöne alte Dame inzwischen mit einer wunderschönen Krone und also ich finde sie ja auch knuffig, ne? Aber sie hat keine Entscheidungsgewalt. Und ich glaube, dass wir das manchmal so machen und ich mache das leider auch so immer mal wieder in meinem Leben, dass wir das mit Jesus genauso machen. Wir ehren ihn und wir ehren ihn mit ganzem Herzen. Also zumindest so, wie ich das für mich sehe. Ich singe ihm Lieder und das tue ich wirklich mit ganzem Herzen. Ich bete ihn an, aber hat er auch wirklich Macht in meinem Leben? Darf Jesus Einfluss nehmen auf meine Entscheidung? Ja, Jesus, war schön mit dir am Sonntag. War echt eine super Celebration. Oh, ich habe echt gespürt, dass du da warst. Super. Ja, nee, aber jetzt, heute ist Montag. Also Entschuldigung, ich arbeite hier wirklich schon sehr lange und ich bin hier voll in der Materie. Ja? Also, ich verstehe was davon. Nein, ich muss mich konzentrieren. Ja, ich werde das jetzt schon auf die Reihe kriegen. Ich werde es so machen, ich werde mir es überlegen, ich werde es entscheiden und dann frage ich dich nachher, ob ich es gut gemacht habe. Okay. Mir geht das manchmal so. Ich denke, oh ja, Ärmel hoch und los und dann mache ich es. Und dann bin ich fertig, habe was entschieden und sage ich, Jesus, ist okay so? Was wäre aber, wenn wir das ändern? Wenn wir zuerst Jesus fragen und die Priorität dorthin setzen und sagen, also bevor ich jetzt anfange, hier Riesenentscheidungen zu treffen, frage ich Jesus mal. Erlauben wir, dass Jesus unser Leben prägt und verändert? Glauben wir, dass Jesus unseren Situationen näher ist, stellenweise als wir selbst? Das ist ja schon ein schriller Gedanke, ne? Wenn Jesus 100% ist, sollte das einen Unterschied machen in unserer Priorisierung? Wie ist es, diese Sichtweise, Jesus ist näher an deinen Situationen als du selbst? Schon komisch. Kennt er sich aus in meinem Job? Mein guter war Zimmermann, alle Zimmermänner könnten da vielleicht einen näheren Kontakt. Ergotherapeut. Ist Jesus näher an deinem Bankkonto als dein Finanzberater? Ist Jesus näher an deiner Krankheit als dein Arzt? Kann es sein, dass Jesus mehr Bescheid weiß als dein Arzt? Kann es sein, dass Jesus näher an deinen Eheproblemen, an deinen Beziehungsproblemen dran ist als dein Therapeut, sein Psychologe? Kann es sein, dass Jesus mehr Bescheid weiß über dein Seelenleben als dein Seelsorger? Nein, ich will hier nicht ketzerisch werden. Und das soll auch nicht jetzt hier irgendwie... Versteht mich bitte nicht falsch, so nach dem Motto, diese ganzen Berufsgruppen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh no. Ich hoffe, dass diese dünne Linie, die ich da aufzeige, dass ihr das versteht. Es geht um die Prioritätensetzung. Es geht darum, wenn meine Ehe mies läuft, dass ich sage, Mensch, ich bepp mich an Jesus, sage ich, Jesus, was läuft denn hier falsch? Das käst mich an, was hier los ist und es wird einfach nicht besser. Und ich bete und spreche mit ihm und sage, kannst du mir nicht sagen, was ich tun soll? Und möglicherweise ist es so, dass er auch noch was sagt. Und er uns antwortet und sagt, pass auf, atme ein, atme aus und geh zu deinem Paartherapeut. Oder er sagt, atme ein, atme aus, geh hin zu deinem Partner und entschuldige dich. Geh und entschuldige dich. Prioritätensetzung. Wir brauchen die Leute, die uns helfen, die uns, wenn wir ein Problem haben, sagen, okay, so und so könnte man es lösen. Aber gehen wir zuerst zu Jesus, der näher an uns dran ist als irgendjemand sonst. Du brauchst kein Ölbergöl um jemanden zu ölen, damit er noch öliger ist als mit einem normalen Öl. Du brauchst auch kein Jordanwasser, um jemanden taufiger zu taufen, damit er noch taufiger rauskommt. Das ist nicht notwendig. Du brauchst auch nicht irgendwelche charismatischen Geheimformeln und in irgendwelche... Paulus schließt diesen Teil mit seiner Ausführung in Kolosser 1, Vers 20. Da steht, durch ihn, durch Jesus, hat er alles mit sich versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Durch sein Blut am Kreuz hat Jesus 100% Frieden geschlossen zwischen Gott und den Menschen. Er hat 100% bezahlt und die Schuldfrage zwischen Gott und den Menschen ist für 100% gelöst. Und damit haben wir 100% das Leben. Wenn du unbedingt an dieser Gleichung festhalten musst, also Jesus plus ist gleich, dann ist die einzige Möglichkeit, wie du dieses Plus stehen lassen kannst, folgendes. Schaut mal auf dieses Plus auf der unteren Gleichung. Ja, habt ihr es gesehen? Mach nochmal zurück. Ich finde es einfach geil. Nochmal. Habt ihr es gesehen? Ja, ich sehe euch nicht, ja? Paulus war es wichtig, diese Message zu predigen. Und an einer anderen Stelle der Bibel sagt er, Jesus, ich predige nur Jesus, den Gekreuzigten, der für unsere Schuld gekreuzigt ist, der uns das Leben gibt, gestorben für uns und er ist alles, was wir brauchen, 100%. Das gibt 100%. Nur so kann man dieses Plus stehen lassen, indem man es verlängert. Durch nichts können wir uns das verdienen, durch gar nichts. Und das ist ein bisschen schwierig im Schwäbischen, weil mir schaffet ja gern und bleibet nicht gern etwas schuldig. Ich hoffe, mein Schwäbisch war so hochschwäbisch, dass es auch auf Hochdeutsch zu verstehen ist. Wir geben gerne was, damit wir nicht Danke sagen müssen. Das ist nicht so, oder? Dass man in keiner Schuld steht. Aber die Message der Bibel ist ganz deutlich. Das geht so nicht. Wir können nicht schwäbisch in Beziehung treten mit Gott. Gott sagt, ich habe alles gegeben, du kannst mir nichts geben und es ist bezahlt. Aber was wir können, ist, dass wir unser ganzes Vertrauen da reinschmeißen. Der Teufel ist ein fieses Aas. Hinlänglich bekannt, nehme ich an, will es nur noch mal sagen. Der Teufel, der will das Kreuz gerne neutralisieren. Ja, möchte gerne das wieder in die Kleinform bringen, damit es ein Plus gibt. Wenn das nicht geht, dann versucht er uns Menschen, dieses X für ein U vorzumachen, so heißt das wohl, dass da noch was Gewichtigeres und was Notwendigeres dazu muss. Sonst reicht das nicht. Aber ich sage euch was, er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Er hat die Rechnung ohne Jesus gemacht. Und Jesus hat gesagt, es ist alles bezahlt, 100%. Ich möchte gern beten für zwei Gruppen heute. Und zwar bist du vielleicht in der ersten Gruppe, die erste Gruppe, die vielleicht im Laufe der Predigt jetzt oder vielleicht schon vorher festgestellt hat, die Sache mit dem Vertrauen. Ich merke, ich habe schon noch mal die eine oder andere Krücke, weil wenn es nichts hilft, schaden kann es ja dann nicht. Und ich glaube, dass Jesus heute noch mal nachfragt, hey, ich bin 100%. Es gibt einfach nichts drüber. Du brauchst nichts anderes. Du brauchst keine Krücke. Du brauchst nichts, was dazunehmen, das mir nicht Ehre macht. Das, was nicht von Gott kommt und Jesus nicht die Ehre gibt, ist grad für die Katz. Sinnlos. Vielleicht gehörst du dazu und ich möchte nachher für euch nochmal beten. Und die andere Gruppe ist vielleicht die, die Jesus noch überhaupt nicht in ihr Leben aufgenommen hat. Die Jesus noch nicht als Herrn und Retter akzeptiert hat. Wir sagen, Jesus gibt doch noch so viele andere. Ich gucke mir nochmal Buddha an, ich gucke mir nochmal wen auch immer an. Die klingen auch ganz gut und sind auch nette Leute dabei. Ich möchte nachher auch für euch beten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Entweder Entscheidungen zu sagen, okay, diese Krücke hier, die schmeiße ich weg. oder ich lege sie Jesus vors Kreuz. Und ich sage euch, Jesus hat den größten Schrottplatz im ganzen Universum und da ist es wirklich gut aufgehoben. Da kann man es auch nicht wieder rausholen übrigens. Wenn es auf dem Schrottplatz ist, dann ist es dort. Und da ist es gut aufgehoben. Jesus kommt gut klar damit. Gebt ihm eure Behelfskrücken. Ich möchte für euch beten. Jesus, du warst von Anfang und du lebst. Du bist lebendig, zu 100% lebendig. Jesus, und da, wo Menschen ihre Krücken hergeben wollen, bitte ich jetzt, dass du Mut schenkst und dass sie es jetzt festmachen. Dass sie diese Dinge vor deinem Kreuz ablegen. Bitte ich auch für, ja, einfach für alle, für mich selbst eingeschlossen, dass du aufzeigst, wo sind Krücken. Vielleicht sind irgendwo Dinge, die haben wir gar nicht im Blick. Irgendwas, wo wir sagen, ah, Jesus, du bist super, aber ich mache das mal noch zusätzlich. Du verstehst das schon. Jesus, du verstehst uns durch und durch. Und trotzdem bittest du manchmal um Dinge und wir dürfen sie dir einfach geben und du wirst uns nicht mit einem Loch zurücklassen, sondern du wirst uns mit den fehlenden Prozent bei uns ausfüllen. Jesus, schenk uns Mut, das zu tun. Schenk uns Mut und dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich werfen können. Herr, du sitzt auf dem Thron und wir wollen dich anbeten. Und zwar in Wahrheit und im Geist, mit allem, was wir haben. Und da passen keine Behelfskrücken. Hilf uns dabei und zeig uns, wo es klemmt. Amen. Und ich möchte für euch beten, die ihr Jesus vielleicht noch nicht kennt oder noch nicht eingeladen habt, in euer Herz zu kommen. Und wenn du möchtest, mach dich eins, bete mit. Jesus Christus, ich habe mich dir vielleicht schon eine Zeit lang angeschaut, ich habe viel von dir gehört. Ich habe eine Sehnsucht in meinem Herzen und irgendwie weiß ich noch nicht so genau, ob du es bist, aber ich will es mit dir versuchen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in mein Leben kommst und dass du mir hilfst, diese Zweifel zu überwinden. Und das steht in der Bibel, das steht, dass Jesus uns hilft in unserem Unglauben. Jesus, bitte nimm du das an und komm du in mein Leben. Jesus, bisher habe ich ohne dich gelebt, aber ich möchte jetzt mit dir leben. Und ich will glauben, dass du 100% bist. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.